Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft, Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Heute senden wir Folge 2 im Mordfall Irina Usenko. Produziert von der Edition Krimi in der Bedey und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Und wir haben einen, das wollte ich noch dazu sagen, Instagram-Account. Unter Rechtsmedizin und Krimi können Sie uns Kommentare hinterlassen und uns am besten auch abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska. Gleich mal der Hinweis auf den Instagram-Account. So können wir natürlich auch in einer anderen Art und Weise noch kommunizieren mit unseren Hörerinnen und Hörern.
Genau, genau. Jetzt bin ich sehr, sehr interessiert daran, was du herausgefunden hast, da ich ja über den Mörder so gut wie nichts erfahren konnte. Aber was du jetzt zum Mord an sich, also dazu sagen.
Ja, jetzt stehe ich mal so ein bisschen im Mittelpunkt.
Ja.
Mach ich gar nicht so gern, aber okay. In dem Fall war ich auch tatsächlich persönlich ziemlich intensiv beteiligt. Das ist eigentlich etwas gewesen, wo man sagen würde, sowas erlebt man in der, Anführungszeichen, Laufbahn als Rechtsmediziner vielleicht ein einziges Mal, könnte man denken, aber tatsächlich war das schon das zweite Mal in vergleichbarer Weise. Also die Idee, dass ein Mensch verschwunden ist und man überlegt, der könnte ja über den Müll entsorgt worden sein. Ne? Hört sich brutal an, ist es auch. Das also, du hast das letztes Mal ja so schön formuliert, das habe ich schon wieder vergessen, dem Abfallkreis zugeführt, Kreislauf.
Abfallkreislauf.
Also, so, das heißt also, irgendwie gelangen die menschlichen Überreste in diesen Abfallkreislauf. Da kann man sich die unterschiedlichsten Szenarien vorstellen. Direkt der ganze Leichnam in eine Mülltonne, in einen Müllcontainer, der Leichnam vorher zerteilt und dann auf verschiedene Mülltonnen verteilt. Und am Ende gibt es aber gar nicht so viele Wege, die der Müll nehmen kann aus bestimmten Regionen. Und in dem Rhein-Main-Gebiet gibt es da auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Das meiste, was an Müll in der Stadt Frankfurt entsteht, geht in die Müllverbrennungsanlage nach Flörsheim, in Flörsheim-Wicker. Und das
Weil
sind, ja?
Das wunderte mich nämlich, wie die auf Flörsheim-Wicker kam, aber das sagt mir dann jetzt natürlich was, klar.
Ja, und da gab es vor einigen Jahren tatsächlich schon mal einen Fall, wo eine Person vermisst war und wo man da wirklich sehr intensiv gesucht hatte und dann ein Stück der Wirbelsäule finden konnte und damit auch diese Person identifizieren konnte. Man muss dazu vielleicht wissen, dass sich die DNA, also das menschliche Erbgut, in Hitze relativ gut hält. Man denkt immer so, ich hatte meine ersten Brandleichen und die waren sehr, sehr stark verbrannt nach einem Hausbrand. Und da habe ich gedacht, also ob wir da ein DNA-Profil aus den Leichen rauskriegen. Wie gesagt, es war so in meiner Anfangszeit und das waren die besten und saubersten Profile, die ich jemals bekommen habe. Wie kann man sich das vorstellen, wenn also die DNA jetzt nicht tatsächlich verbrennt, also völlig vernichtet wird, dann bewirkt die Hitze zunächst mal, dass die DNA denaturiert, also ihre ursprüngliche Form verliert. Und das ist genau das, was man auch machen muss, wenn man eben diese Polymerase-Kettenreaktion durchführen möchte, also die DNA vervielfältigen möchte. Und jetzt kann man salopp sagen, die Hitze, das Brennen nimmt fast so einen Arbeitsschritt ab vor der PCR, ja, und deswegen ist also, wenn noch Gewebe da ist oder Blutreste oder so, die starke Hitzeeinwirkungen hatten, dann funktioniert die PCR und damit der DNA-Nachweis typischerweise sehr gut. Und das hatten wir auch in diesem Fall vor einigen Jahren, hatten wir das eben gezeigt. Das war ein wunderbares Profil damals von diesem Opfer zu finden. Ja, im vorliegenden Fall, also bei Frau Osenko hatte man dann eben auch diese Idee, er könnte die wie auch immer in diesen Abfallkreislauf gebracht haben. Und dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese menschlichen Überreste eben in dieser Müllverbrennungsanlage landen. Was passiert mit dem Abfall vorher noch? Der Abfall wird in den Müllwagen gequetscht, zusammengepresst, damit da eben mehr hineinpasst, um das Ganze ökonomischer zu gestalten. Das bedeutet, ein ganzer menschlicher Körper würde schon mal sehr stark bereits in dem Müllauto beschädigt werden. Einzelne Körperteile, wenn der Leichnam zerteilt worden wäre, würden ebenfalls auf diese Weise behandelt werden, würde also zu zusätzlichen Schäden führen. Und dann kommen eben diese Überreste zusammen oder getrennt, wie das hätte passiert sein können, in diese Müllverbrennungsanlage und werden mit zahlreichem anderen Müll zusammen verbrannt. Und dieses Verbrennen funktioniert aber nicht vollständig, weil es sind ja dort auch Materialien drin, die gar nicht vollständig verbrennen können. Anorganische Substanzen, Schwermetalle, Glas beispielsweise gelangt ja auch in den normalen Müll, die bringen ja nicht alle ihren Glas in den Glascontainer. Und insofern bleibt nach diesem Verbrennen immer noch etwas übrig. Sehr viel davon ist, die nennen das so Schlacke. Also das ist praktisch so ein Satz aus diesem fast voll verbrannten Material, das dann wieder erstarrt und das dann wirklich so wie ausgegossen zum Teil aussieht. Und die Überreste, die eben nicht vollständig verbrennen, sind dann oft in diese Schlacke wie so eingegossen oder teilweise davon bedeckt. Und ja, also es ist eigentlich relativ schwer zu beschreiben, wie das aussieht. Es sieht sehr skurril aus. Und dann liegt es immer so ein bisschen daran, so eine Müllverbrennungsanlage funktioniert ja nicht so, dass da ganz gleichmäßig überall die Flammen hinkommen. Und deswegen, je nachdem, wie bestimmte Anteile liegen während in dieser Brennkammer, wie die untereinander sich berühren, wird Hitze ein bisschen mehr oder weniger abgeschirmt und dann bleibt eben mehr oder weniger übrig. Und jetzt war also der Plan, den man damals hatte, und wir wurden, wenn ich mich da recht entsinne, irgendwann Anfang Januar 2020 informiert, dass man das vorhabe und dass wir schon mal sozusagen Gewehr bei Fuß stehen sollten, denn das waren ja Unmengen an Müll, die man dort untersuchen wollte. Es gab ja einen gewissen Zeitraum, den man eingrenzen wollte, also nicht Müll, sondern eben Verbrennungsreste, Schlacke. Und es gab ja einen gewissen Zeitraum, der in Frage kam seit dem Verschwinden. Und was hast du letztes Mal gesagt? Wie viele Tonnen waren das?
20.000.
Ja, also das
Kann man sich nicht
kann man
vorstellen.
sich eigentlich nicht vorstellen, welche Massen das sind. Und die wurden wirklich händisch durchsucht von Polizeibeamten. Also es war mehr, viel, viel mehr als die Nadel im Heuhaufen von der Vorstellung. Und wie ist man dann vorgegangen? Und da werden wir beim nächsten Mal ja vielleicht das eine oder andere noch hören. Also es waren sehr, sehr viele Polizeibeamte im Einsatz, die dann wirklich Zentimeter für Zentimeter dieses Abfallprodukt des Abfalls, diese Schlacke händisch durchsucht haben und haben alles, was in irgendeiner Weise auch nur annähernd wie ein Knochen hätte aussehen können, beiseite gelegt.
Darf ich noch mal ganz kurz fragen, also für mich hört sich Schlacke feucht an Und ist das trocken oder mussten die da wirklich im sozusagen im Schlamm?
Nee, nee, das ist trocken. Also das sind ja,
Ja.
das, was praktisch durch, das sind Anteile, die bei diesem Verbrennvorgang verflüssigt sind. Und wie gesagt, Metalle, Glasreste, Kunststoffe, die nicht vollständig verbrannt sind und die dann wieder erstarrt sind. Ja, also das alles, das sind so ganz skurrile Figuren, so wie beim, heute gibt es das ja nicht mehr beim Bleigießen an Silvester. Heute ist das ja so silbergefärbtes Wachs, damit man keine Bleivergiftung kriegt. Aber so ähnlich sieht das aus, wie nach dem Bleigießen an Silvester. Ne? Nur ein bisschen größer, die Figuren, die da entstehen. Und
Verstehe.
wie gesagt, die skurrilsten Formen, die an alles Mögliche erinnern. Ja? Und dann aber auch Gegenstände, die es geschafft haben, eine Gürtelschnalle oder die also irgendwie so lagen, so positioniert waren, dass sie erstaunlicherweise auch nicht mal annähernd verbrannt sind, die irgendwie geschützt waren durch andere Gegenstände, die man dann auch noch so wirklich erkennen konnte. Ja. Naja, und so haben also diese Polizeibeamten, wie viele das letztlich waren, über die Zeit, wenn wir das nächste Mal vielleicht dann hören, haben diese unfassbare Arbeit auf sich genommen und haben diese zwei, wie viel, 20.000 Tonnen,
20.000, ja.
das ist immer noch unfassbar, haben die händisch durchwühlt. Und dann war das so, sie haben dann alles, was so ein bisschen in Richtung Knochen aussah, haben sie beiseite gelegt und einzelne Funde, wo sie sagen, boah, das sieht aber wirklich aus wie ein Knochen, haben sie dann auch direkt hier vorbeigebracht. Ja, und so hatten wir also das erste Mal, dass jemand vorbeikam, das waren dann Funde irgendwie vom 6. und 7. Januar, das war am 8. Januar, kamen die ersten vier Tüten hier praktisch an. Und später haben wir dann immer wieder Treffen im Polizeipräsidium verabredet, wo auf großen Tischen in Asservatenkammern diese ganzen Funde ausgelegt waren. Auch das waren noch unglaubliche Mengen, die wir dann wieder durchgeguckt haben. Also ich war eigentlich jedes Mal dabei und habe meistens auch ein oder zwei Kollegen mitgenommen. Und wir haben dann dieses Vorsortierte nochmal weiter sortiert. Und bei dieser allerersten, ja, bei diesem allerersten Besuch der Polizei hier, gab es also vier Papiertüten. Und es war, ja, an der einen Stelle war zum Beispiel ein Stück Kunststoff, na, das klar als solches zu identifizieren war, das aber, ja, ein Stück Schädel hätte sein können, im Endeffekt aber sich als Kunststoff herausstellte. Dann hatten wir aber zum Beispiel auch ein Kreuzbein, na, also das Ende, der untere Teil von der Wirbelsäule. Allerdings nicht vom Menschen, sondern in dem Fall war es von einem Wildtier, am ehesten passend zu einem Hirsch. Also irgendjemand hat ein Wildessen veranstaltet und das dann in den Abfall gepackt. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch ein Schädelteil gehabt. Das war wohl von einem Nager, von einem größeren, wie auch immer das da reinkam. Muss größer als eine Ratte gewesen sein. Und dann hatten wir Zähne, auch von einem Tier. Ja, also das waren alles Materialien, wo es völlig klar war. Das waren wirklich Knochen, das waren wirklich Bestandteile, die zu knöchernen Überresten gezählt werden können. Aber die waren eben so fragmentiert, dass man auf den ersten Blick selbstverständlich nicht sagen konnte, menschlich oder nicht. Und das waren alles aber nicht menschliche Knochen. Allerdings in einer Tüte, da war wirklich ein Teil eines Beckens, eines Darmbeins, einer Beckenschaufel, muss man sagen, und ein kleiner Teil von einer linken Hüftgelenkspfanne. Und an der Beckenform konnte man schon erkennen, das war ein weibliches Becken. Und also menschlich war es sowieso, ja, und das war wirklich bei diesen allerersten Übergaben war das schon dabei. Und
Wahnsinn.
passte auch jetzt zu, von dem, was man sagen konnte, war kein Kind, aber war auch keine ältere Frau, passte also auch zu einem jüngeren bis mittleren Lebensalter. Und da waren wir also schon alle sehr, sehr, ja, ich sagen, sehr, sehr euphorisch wäre jetzt falsch, aber waren da schon sehr beeindruckt, dass in dieser frühen Phase und direkt vorbeigebracht schon möglicherweise was dabei war. Wir haben dann ganz schnell eine forensische DNA-Analyse gemacht und wie ich am Anfang gesagt hatte, das klappt normalerweise gut. Gerade im Becken haben wir relativ viel Blut drin, im Beckenknochen, haben wir viel Blutbildung auch. Und insofern dieser Bereich, wo auch Blutreste drin sind, der war gut erhalten. Und wir haben also da, das könnte man sagen, wir haben Unglaubliches im Labor geleistet, aber stimmt halt nicht ganz. Wie gesagt, es war wirklich einfach. Hierbei haben wir ein vollständiges DNA-Profil bekommen und hatten gleichzeitig eben von der Polizei hatten wir auch Material, wo wir ein DNA-Profil von der Vermissten erstellen konnten. Und die haben wir verglichen und es stimmte also eins zu eins überein. Ja. Und konnten also dann hinterher sagen, dass dieses Muster, das wir eben dort hatten, was von der Vermissten war und dieses Muster, was wir an dieser Beckenschaufel nachweisen konnten, dass das statistisch gesehen höchstens bei einer Person unter 30 Milliarden Personen vorkommt. Ja,
Ja,
also.
Wahnsinn, ja.
Und das heißt, hier gab es keinen vernünftigen Zweifel dran, dass eben diese Beckenschaufel von der Frau Usenko stammte. Und das war schon natürlich der erste Paukenschlag, ne? Weil das gelungen war, wirklich einen Überrest von dieser Frau zu finden.
Ja, wird dann die weitere Suche abgebrochen, weil ja dann geklärt ist, dass es sich um diese Frau handelte, oder sucht man trotzdem noch weitere Knochen?
Ich habe ja noch weitere Fragen. Also ich meine, das eine war ja überhaupt, wo ist die Person verblieben? Und es war ja wohl so, wenn ich das richtig im Kopf hatte, dass erstmal das so dargestellt wurde, dass sie zu Verwandten gefahren sei oder das Land verlassen habe oder so. Und das ist natürlich dann widerlegt gewesen. Ja, das heißt also, ihre Überreste müssen in diesen Abfallkreislauf gelangt sein. Und damit war natürlich ein Teil erreicht. Es gab aber weitere wichtige Fragen, zum Beispiel, wie ist sie denn da überhaupt reingekommen? Und da könnte man ja auch noch überlegen, ja, wie ist es denn mit Suizid oder mit einem Unfall? Vielleicht ist ja jemand, warum auch immer, in einen Müllcontainer gefallen beim Wegbringen des Mülls, weil er was nachstopfen wollte, ohnmächtig geworden, dann abgeholt worden, was auch immer, ja, könnte man ja behaupten. Insofern ging es natürlich weiter und man wollte möglichst viel darüber herausfinden, wie sind denn diese Überreste dort reingekommen. Dementsprechend wurde weitergesucht, ja, was auch in höchstem Maße sinnvoll war. Und ja, dann kam es eben immer wieder zu diesen Arbeiten im Polizeipräsidium. Da haben wir dann tatsächlich bei diesen großen Mengen, die dort noch zusammensortiert wurden, haben wir noch einen Anteil eines linken Oberschenkelknochens gefunden und noch ein ganz kleines Fragment eines menschlichen Schädels. Und beides wurde ebenfalls von uns untersucht, DNA-Profil erstellt und es war ebenfalls dasselbe DNA-Profil. Ja, das war auch wieder sehr beeindruckend und wir haben also damit immerhin drei Anteile gehabt und dieser linke Oberschenkelknochen passte eben auch rein optisch, aber auch mechanisch zu diesem linken Beckenanteil. Und daraufhin haben wir dann versucht, anhand dieser Veränderungen zu sehen, gibt es Hinweise darauf, dass der Leichnam postmortal zerteilt wurde, zersägt wurde, in Einzelteilen irgendwie hingebracht wurde. Aber, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, wir haben natürlich in diesem Prozess Gelangen des Leichnams oder einzelner Teile in die Abfalltransportwagen und dann wiederum Pressen und Verarbeitung vor dem Verbrennen, haben wir so viele äußere Einflussfaktoren, dass zwar zu sehen war, dass hier die Knochen zerteilt worden sind, ja, aber es waren keine typischen Sägespuren, die kann man ganz gut erkennen. Und könnte also alles möglich gewesen sein, aber ist eben nicht auszuschließen, dass hier das Zerteilen des Körpers erst praktisch durch diese Verarbeitung des Mülls stattgefunden hat. Ja, das war so ein bisschen die Frage, die wir dann noch hätten beantworten sollen und ja, aber die man natürlich dann im Rahmen der Umstände auch nicht weiter beantworten konnte. Also letztlich waren es, wenn man so möchte, drei kleine knöcherner Anteil der Vermissten, die wir dann nachgewiesen hatten. Und zwischendurch, das war also auch noch ganz interessant, haben die Reste eines Schuhs gefunden, der wohl so ein bisschen aussah wie ein Schuh auf einem Bild, den die Vermisste mal getragen hat. Ja, das wäre auch ganz interessant gewesen. Und dann haben wir eben diesen Überrest von dem Schuh, haben wir dann Proben entnommen, Abstriche und Proben von dem Stoff und da konnten wir aber keine DNA dran nachweisen. Und dann war es also auch eine sehr lustige Geschichte eigentlich. Das war auch etwas, was hier spontan vorbeigebracht wurde. Ein weiterer Oberschenkelknochen. Auch unvollständig, aber es war offensichtlich ein Oberschenkelknochen. Und jetzt wieder diese Vorstellung, das ist nicht einfach der Knochen, sondern diese Schlöcke hängt da dran, ja, von allen möglichen Seiten. Und dann bin ich also, weil es schnell gehen musste, und ich glaube, das war so, ja genau, das war sogar noch vor den anderen knöchernen Überresten. Also wir hatten bisher nur das Becken und dann war die Frage, gibt es weitere Überreste? Und dann bekamen wir diesen Oberschenkelknochen. Und dann bin ich also wirklich noch direkt in das DNA-Labor, habe mich umgezogen und da muss man ja so sich praktisch mit Kopfhaube, Mundschutz, Ganzkörperschutz, wenn man keine eigene DNA hinterlässt, ne, für die DNA-Präparation, habe mich da komplett umgezogen, habe dann Kollegen gesagt, okay, wir machen jetzt ganz schnell hier eine Präparation. Und dann haben wir solche Werkzeuge, zum Beispiel eine oszillierende Säge. Das ist also ein Sägeblatt, das hin und her schwingt, damit es jetzt nicht spritzt oder so. Das ist in der Medizin eigentlich üblich, auch in der Unfallchirurgie. Und ich habe also diesen Knochen dann eingespannt. Wie gesagt, alles kontaminationsfrei. Ja, und das ist alles ein Riesenaufwand mit Anziehen und das Sägeblatt ist natürlich vorher dekontaminiert und so weiter. Setzt dieses Sägeblatt an dem Knochen an und es zieht Fäden.
Ups.
Wie so ein Kaugummi, an dem man zieht. Und da bin ich also wirklich, ich habe einen ganzen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, was da jetzt passiert. Also ich hatte noch nie einen Knochen gesägt und der hat
Ja.
Fäden gezogen, ja. Im ersten Moment dachte ich, irgendeine Veränderung oder so, aber das wäre natürlich Schwachsinn. Es war ein Plastikknochen. Also es
Nein.
war ein Oberschenkelknochen, der offensichtlich von irgendeinem Leerskelett oder so stammte, ja, und wo dieser
Nein.
Anteil übrig geblieben war, ne? Und daran sieht man, wie schwer diese ganze Suche war, ne? Wie sehr diese wirklichen Asservate, mit denen man was anfangen konnte, durch diese Schlacke, die da aufgelagert war oder wo die drin waren, zugedeckt worden ist, ja. Also, dass selbst ich, wo ich mich ja mit Knochen so ein bisschen auskenne, also mich habe täuschen lassen und gedacht, ja, das ist doch ein Knochen, sieht doch so aus. Ne? Wie gesagt, von der Oberfläche, das ist ja auch so ein Staub, der da drauf liegt, auf allem, so ein grauer, ja. Der war wirklich nicht zu unterscheiden. Die Form war klar, der Knochen, ja. Und dann haben wir erst durch die Säge gesehen, das war Plastik. Ja. Das war so eine Anekdote dabei,
Ja.
die eben wirklich im Nachhinein noch erheiternd ist, ja, kann man sagen.
Ja, das ist ja verrückt.
Ja, also das war im Prinzip die Geschichte von unserer Seite. Natürlich haben wir dann jetzt aus medizinischer, aus ärztlicher Sicht, nachdem diese drei Knochenfragmente letztlich der Vermissten zugeordnet werden konnten, haben wir dann auch einen Leichenschauschein ausgestellt. Ja, das war dann am 3.3. genau, haben wir sie praktisch, wenn man so möchte, damit für tot erklärt. Ja, und haben also damit den Tod, mal sagen, offiziell gemacht. Ja.
Und das heißt also, es ist weiter nichts gefunden worden.
Das, also sonst ist weiter nichts gefunden worden, genau. Und das ist ja auch insofern interessant, weil man ja denken könnte, ja, das ist doch vielleicht gar nicht so selten, dass in so einem großen, in einer großen Stadt wie Frankfurt oder Rhein-Main-Gebiet insgesamt, dass da mal irgendwelche Leichen entsorgt werden im Müll, ja. Und das fand ich halt so faszinierend. Letztlich drei Nadeln in diesem unfassbar großen Heuhaufen gefunden und alle drei Nadeln eben zu derselben Person gehörig und nicht noch mal ein Stück von der einen und ein Stück von der weiteren Person. Ja, also das heißt, diese gezielte Suche nach dem Verdacht ist wirklich sinnvoll gewesen. Und hatte sich ja schon einmal vorher bewährt und ist eben auch in diesem Fall, wenn man so möchte, erfolgreich gewesen.
Ja, das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass der eine Beamte auch sagte, wäre das nicht schon mal erfolgreich gewesen, hätten sie so akribisch wahrscheinlich hier gar nicht gesucht.
Und diesen Wahnsinnsaufwand, hätte man gesagt, das lohnt sich gar nicht. Aber ja, wie gesagt, jetzt in meiner Zeit hier in Frankfurt schon zweimal hat das Ganze zum Erfolg geführt.
Also ich überlege die ganze Zeit, ich habe natürlich auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie dieser Mörder die Frau entsorgt hat. Also eigentlich kann man sich ja kaum vorstellen, dass er sie also als gesamten Körper in Plastiksack gesteckt hat und in die Mülltonne geworfen hat. Ich meine, keine Ahnung, ob das wäre doch aufgefallen. Auch ich weiß immer, meine Müllmänner, die machen immer die Tonne auf, gucken rein, die würden da, gut, ich meine, die untersuchen ja jetzt keinen Sack, aber ich meine, das ist ja auch riesengroß. Das passt ja auch, am Stück passt doch so ein Mensch eigentlich gar nicht in so eine Tonne rein.
Eine Tonne nicht, aber es gibt ja die Container.
Ja, gut.
Und da passt natürlich schon ein ganzer Mensch rein.
Ja, da hast du
Und
recht, natürlich. Ich hätte es auch.
aber das Risiko, ja, dass eben noch mal jemand diesen Container aufmacht und was anderes reinwirft, oder du kennst es ja vielleicht selbst, dass man vielleicht dann doch noch mal selbst was Größeres hat und denkt, oh Mist, der ist schon ziemlich voll, kann man da nicht noch ein bisschen stopfen oder so, ja, und dann da reinsteigt oder zumindest ein bisschen wühlt, das ist ja schon groß, ja. Also deswegen würde ich wahrscheinlich auch, ich hoffe, ich werde nie in die Verlegenheit kommen, aber würde ich wahrscheinlich auch eher kleinere Portionen machen, ja, um dann die auch unauffälliger vielleicht verteilen zu können in den verschiedenen Mülleimern. Andererseits wird dadurch sicherlich auch das Risiko wieder erhöht. Ja, weil klar, je mehr Tonnen ich das verteile, desto größer wird die Chance, dass irgendjemand mal da reinpackt und das Säckchen, wo es dann drin ist, ist besonders schwer und dann guckt man vielleicht doch mal rein, ne? Und die andere Variante könnte sein, ich habe einen bestimmten Container, den ich kenne, sei es jetzt zu Hause beim Mehrfamilienhaus, sei es vielleicht auch am Arbeitsplatz. Und weiß, wann der typischerweise geleert wird. Und wenn ich weiß, dass der jetzt morgens um 5 typischerweise geleert wird, fahre ich vielleicht morgens um 4 oder um 3 die Leiche dahin und werf die da rein und hoffe, dass einfach der Zeitraum dazwischen kurz genug ist. Und ich denke nicht, dass die auf irgendwelchen größeren Geländen bei den größeren Containern, dass die vorher noch mal reinschauen.
Na, vielleicht erfahren wir das ja in der nächsten Folge, wenn wir unser Interview führen, ob er dazu irgendwie sich geäußert hat oder ob dazu noch irgendwas rausgekommen ist. Ja, dann glaube ich, dass wir jetzt doch ein ganzes Stück weiter sind. Das ist ja hochinteressant, wie man das dann letzten Endes, ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass meine DNA da noch überhaupt erkennen kann. Wir haben ja letztes Mal auch schon besprochen, 850 Grad Verbrennung. Ja, da denkt man ja auch, das ist ja wie im Krematorium. Ich glaube, da sind es 900 Grad, oder?
Genau. Das ist wie im Krematorium, aber im Krematorium haben wir natürlich eine enge Brennkammer, wo der Leichnam reinkommt und dann hat man natürlich auch eine Kontrolle. Das heißt, wenn jetzt ein Leichnam ein höheres Gewicht hat, dann bleibt er da etwas länger drin und danach wird eben geschaut, ist der auch wirklich verbrannt, ja? Und das haben wir hier nicht. Das heißt, dieser Müll ist natürlich viel zu heterogen und wie ich schon eben gesagt hatte, dieser Schuh zum Beispiel, der war wirklich noch insgesamt gut erhalten, ja? Also er muss sich irgendwo an irgendwas anderes drangelegt haben und war dadurch von der Hitze eben abgeschirmt. Und dementsprechend ist diese Verbrennung dort doch sehr ungleichmäßig. Ja. Und ja, man kann sich schon vorstellen, dass jetzt große Anteile des Leichnams komplett verbrannt waren, also dort auch überhaupt keine sichtbaren Überreste mehr waren. Ja, und eben diese drei Anteile noch übrig geblieben sind. Vielleicht wurden auch noch zwei, drei Stücke übersehen, aber ich glaube schon, dass ein Großteil des Leichnams eben wirklich nicht mehr identifizierbar war. Vielleicht noch als kleine schwarze Bröckchen oder so hätte erkannt werden können, aber das würde man ja nicht hinkriegen, das dann auseinanderzuhalten.
Nee.
Und ja, das andere, was ich immer wieder sage, man kann sich schwer vorstellen, wie schwierig es ist, eben einen Menschen zu verbrennen. Was man immer wieder mitkriegt, wenn Täter auf die Idee kommen, ich werde den Leichnam am besten los, indem ich ihn verbrenne. Ja. Und machen dann irgendwie ein Feuer und denken im heimischen Ofen, kriege ich das vielleicht hin in Stücken oder einmal hatten wir auch irgendwie so ein großes Fass, was dann befeuert wurde und der Leichnam da drin lag. Und ja, im Endeffekt bleibt so viel übrig und eben noch so viel Material für eine DNA-Analyse. Ja, oder ein Auto, das abgefackelt wird oder eine Gartenhütte oder so, ne? Also man denkt, ach, da bleibt von dem Leichnam doch nichts mehr übrig. Aber nee, mitnichten.
Mir fällt übrigens eins ein, nochmal zu der Art der Entsorgung, dass ich in der letzten Folge auch davon gesprochen habe, dass in der gesamten Wohnung Blutspuren von ihr gefunden wurden. Das würde natürlich, ich weiß nicht, entweder er ist hinter ihr hergerannt oder er hat dann doch versucht, die Leiche in kleinere Teile zu zerlegen.
Das wäre halt etwas, was man möglicherweise durch die Blutspurenanalyse rausfinden könnte. Ja, die Frage, wie gut wurde dann gereinigt? Und das ist ja dann oft so, dass diese, ja, die Verteilung dann zwar noch da ist, dieser Blutspuren, auch wenn man mit scharfem Reinigungsmittel rangeht, man aber immer noch das Blut nachweisen kann und oft auch noch DNA. Aber die Frage, wie ist das da hingekommen? Waren das Verletzungen, die noch zu Lebzeiten entstanden sind? War das Blut, das eben beim Zerteilen der Leiche dort angefallen ist? Das kann man nur so richtig gut sagen, wenn das noch nicht gereinigt ist.
Ja. Na gut, dann freuen wir uns aufs nächste Mal auf unser Interview und hoffen, dass wir dann noch etwas schlauer werden und ja, und in 14 Tagen also können Sie uns zur dritten Folge hier wieder finden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, bis dahin und seien Sie gespannt.
Ja,
Tschüss.
tschüss.